Ja, ich möchte zu den Texten ein bisschen was sagen. Finde, dass Jesus uns in diesem Ritus des Mahls sozusagen sein Vermächtnis hinterlassen hat. Soll ja auch zu seinem Gedächtnis gefeiert werden. Also da ist irgendwie alles drin oder der Kern dessen drin, was Jesus, seine Person und seine Botschaft ausmacht. Also wie gebündelt sozusagen ist es da drin. Und worin besteht diese Bündelung? Ich finde in vor allem zwei Elementen. Das eine ist der Erweis seiner Liebe zu seinen Jüngern. Das ist mein Leib für euch. Bezieht sich natürlich auf die Kreuzigung und seinen Tod für euch. Und im Johannesevangelium wird es so schön anschaulich dargestellt mit der Fußwaschung. Es war ja so, zumindest nach den Synoptikern, dass Jesus also dieses Mahl von langer Hand gewollt und vorbereitet hat. Er hat da irgendwie im Vorfeld schon geklärt, dass er einen Raum bekommt, wo er das Mahl mit den Jüngern halten kann. Also das war ihm offensichtlich sehr wichtig. Und dann ist es soweit und es ist an alles gedacht, nur nicht an den Sklaven, der dafür zuständig war, die Füße zu waschen. Weil das war ja nicht wie heute in unseren heutigen Städten, dass da alles schön geteert und die Straßenkehrer da durchgingen, sondern da war natürlich nichts gepflastert oder vielleicht nur sehr wenig gepflastert. Aber die normalen Straßen, die waren dreckig da. Ich habe es in Indien erlebt, da hat es geregnet, konnte man tagelang überhaupt die Straße gar nicht passieren. Das war der reine Morast. Und die Leute haben die Abfälle auf die Straße geschmissen. Da gab es dann die Hunde und Katzen und sonstiges Getier, die haben das gefressen. Also wenn man selbst aus dem Bad kam und gewaschen war, die Füße waren dreckig, wenn man über diese Straßen gegangen war. Und bei dem Mahl war es so, man lag auf Polstern um so einen Tisch herum mit der Schulter und Gesicht am Tisch und die Polster gingen so schräg nach hinten weg. Also an sich, naja, es wäre ja schon auch irgendwie gegangen mit den dreckigen Füßen, aber nicht gut. Da muss man dauernd aufpassen, dass man die nicht am Polster irgendwie dann da rumschmiert und anschließend die Kleidung da reinschmiert. Also ja, wahrscheinlich haben das Problem alle bemerkt, aber mach doch nicht den Diener für die anderen. Jesus bemerkt es auch und der sieht es als seine Chance an. Füße zu waschen, das ist sinnvoll, damit man da Mahl feiern kann, feierlich. Und er benutzt es noch, um seine Liebe zu erweisen. Jemanden den Fuß zu waschen, das ist schon eine ziemlich intime Angelegenheit. Sollte halt alles stimmen bei dem Mahl. Aber es hat nicht nur das mit dem Sklaven nicht gestimmt. Die Leute waren die Eingeladenen, das war auch nicht so. Also so einerseits, andererseits. Einerseits waren sie in all seinen Prüfungen bei ihm geblieben, aber andererseits waren sie halt auch ambivalent. Vermutlich hatten sie gehofft, dass Jesus ein politischer Messias ist, der die Römer vertreibt und einen Wohlfahrtsstaat errichtet. Und da gab es ja auch Zeichen dafür, wenn er da machtvoll mit den Pharisäern gestritten hat und den Tempel gereinigt hat und so. Aber dann gab es immer wieder dieses, hat er immer wieder von seinem Tod gesprochen. Das passte jetzt nicht in das Bild, das man da hatte. Und das hat man auch nicht so richtig verstanden. Also ich würde mal annehmen, dass die Jünger ja da schon auch mit einer gewissen Skepsis bei diesem Mahl zugegen waren. Jesus hat es sicher gewusst, genauso wie er wusste, dass der Judas ihn verrät. Und was ich wirklich, also mich wirklich tief berührt, ist, er wäscht jedem von diesen Typen, jeden von diesen Wackelkandidaten, jedem wäscht er die Füße. Sind ja alle weggelaufen. Petrus verleugnet ihn. Judas verrät ihn. Allen wäscht er die Füße. Also das ist so ein Bild von Liebe, die sich nicht an der Liebenswürdigkeit des Geliebten festmacht, sondern die einfach irgendwie aus ihm selber kommt. Also er liebt halt die Menschen so, wie sie sind, uns so, wie wir sind. Also wir finden uns ja oft dann ungenügend und weiß der Himmel wie, das spielt für ihn keine Rolle. Mein Leib für euch. Ich weiß noch, als ich nach USA und Indien ging, da habe ich auch ein kleines, war ja immerhin ein Jahr, auch ein kleines Abschiedsmahl mit Familie und Freunden, eine kleine Gruppe gefeiert und eine Cousine kam zu spät, viel zu spät. Also die ersten 10 Minuten, naja, da wartet man halt, dann denkt man ja, soll man jetzt bestellen oder was ist denn jetzt? Man hört gar nichts, soll man da mal anrufen, ist da was passiert? Man merkt schon, wie das Gespräch, also das wird mühsam, weil alle, also die Hauptperson ist die, die fehlt. Und ich saß da und habe einen Zorn gehabt. Und er wäscht allen die Füße. Also, das ist so unabhängig ja von den Jüngern. Ja, das ist der eine Gedanke oder das eine Element, das ich in der Messe sozusagen aufbewahrt sehe als sein Gedächtnis, ein Liebender, der aus sich heraus Liebe war und nicht ein liebenswürdiges Gegenüber gebraucht hat. Und das zweite Element sehe ich darin, dass in diesem Ritus oder in diesem Mahl der Weg zur Überwindung des Todes oder ins ewige Leben aufbewahrt ist. Boah, das ist ein großes Geschütz. Also Auferstehung, der Weg zur Auferstehung. Es gab zur Zeit Jesu diffuse Vorstellungen von Auferstehung und auch die Ablehnung dieses Gedankens. Also bei den sogenannten Apokalyptikern, das war eine Bewegung, die so 150, 60 vor Christus entstand, da war die Meinung, die Welt ist so schlecht und der Tempel so entweiht inzwischen, da kann es gar keine Zukunft geben, Gott muss diese Geschichte beenden und dann werden alle gerichtet und dann beginnt mit den Gerechten eine neue Geschichte. Und in dem Sinn, bei diesem Gericht gab es dann auch die Vorstellung von einer individuellen Auferstehung. Aber hier ist ja kein Ende der Welt. Und das war auch ein Gedanke, den viele auch abgelehnt haben. Also wir wissen es zum Beispiel von der Oberschicht, den hohen Priestern und den Sadduzäern, die haben das nicht geglaubt. Das einfache Volk schon eher. Bei den Griechen, da gab es das eigentlich nicht. Da gab es zwar Mysterienkulte, wo Tod und Auferstehung eines Gottes gefeiert wurde. Was da genau dahinter steht, das weiß keiner, war ja geheim. Ein Mysterium, ein Geheimnis. Da herrschte eher die Vorstellung, die uns auch sehr bekannt ist. Also Wein, Weib und Bäder, glaube ich. Und das hat natürlich zu allen Zeiten und auch beim auserwählten Volk de facto wahrscheinlich eine große Rolle gespielt. Das hören wir im Neuen Testament gelegentlich. Es wird bei der Wiederkunft des Menschensohns genauso sein wie in den Tagen des Noah. Die Leute essen und trinken und heiraten und werden verheiratet und handeln und kaufen und keiner sieht, dass da die Flut kommt. Also wir sind einfach mit Essen und Trinken beschäftigt. Es beschäftigt uns das, was unmittelbar vor uns liegt. In unserer Zeit, ja, wir wollen ein bequemes Leben und unternehmen alles, um das nach unseren Vorstellungen einrichten zu können, und haben alle möglichen Systeme erfunden, die Unangenehmes irgendwie, die uns da sichern. Also das Verdrängen des Todes, das war wahrscheinlich schon immer eine ziemlich machtvolle Angelegenheit. Also da ist so eine Gemengelage. Aber Jesus ist sich ganz sicher, dass sein Weg zur Auferstehung führt. So wie wir das da gehört haben. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das ist die Stunde der Passion und zugleich die Stunde, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrt. Er hat eine ganz andere Optik aufs Leben. Für ihn ist das Leben nicht nur das Irdische. Das ist der Vorspann. Aber Gott hat dem Menschen eine ganz andere Zukunft bereitet. Davon ist er, darauf vertraut er. Es gibt im Hebräerbrief so eine schöne Stelle: Im Blick auf die vor ihm liegende Freude nahm er das Kreuz auf sich. Wahrscheinlich konnte er nur so nach Jerusalem gehen und da die Zeit vor seinem Tod leben und dann den Prozess und die Passion durchstehen. Im Blick auf die vor ihm liegende Freude. Ja, und der Weg zu dieser Freude, zu diesem Leben, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der alte Bund bestand ja darin, dass die Menschen, die Israeliten, das Gesetz gehalten haben, danach gestrebt haben. Und für dieses Streben gab es Segen. Wenn man den Bund hielt, gab es Segen. Und wer den Bund gebrochen hat, den traf der Fluch. Da geht es irgendwie um Leistung. Mitbruder von mir, Frielingsdorf, der hat sich mal mit unbewussten Gottesbildern befasst und vier gefunden, und die drehen sich alle irgendwie um Leistung. Also da gibt es den Leistungsgott, für den man was, muss man was bringen, und den Buchhalter, da muss man genau sein, und den gerechten Richter, da muss man gerecht sein. Das hat aber ja alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also Moral zu verkünden ist ein Ding, sie zu leben ist ein anderes Ding. Das hat der Brecht auch kapiert. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das hat ja auch in der Geschichte Israels nicht geklappt. Also das Exil hat man als Bundesbruch verstanden schließlich. Wir versuchen das auch immer wieder mit Leistung, möchten wir gern irgendwie machen, dass unser Leben gelingt oder dass wir es besser haben, dass wir erfüllt sind. Klar, es gibt Bereiche, wo das auch funktioniert. Aber was ewiges Leben angeht, funktioniert es nicht. Da ist was anderes dran. Der neue Bund in meinem Blut, das fließt, weil er sich dieser Ablehnung aussetzt, weil er die geschehen lässt. Also der neue Bund besteht nicht primär im Streben nach Moral, sondern im Geschehen lassen, im Annehmen des Lebens, so wie es ist und wie es kommt. Nicht im Kämpfen dagegen, sondern im an sich heranlassen. Und da muss ich gleich eine wichtige Unterscheidung einführen. Das heißt ja nicht, dass man zu allem, was geschieht, Ja und Amen sagt. Hat Jesus auch nicht. Also der traf Leute, die hat er geheilt, hat nicht gesagt, ja, ist halt krank, ja gut, war halt krank. Oder denkt an den guten Samariter, ja, die Gerechten, der Levit und der Priester sehen ihn und gehen vorbei, und der Samariter sieht ihn und reagiert. Er lässt es nicht laufen. Also dieses Geschehen lassen bezieht sich nicht auf die Handlungsebene. Das Annehmen dessen, was ist, bezieht sich nicht als erstes auf die Handlungsebene, sondern auf die Ebene des Bewusstseins. Und das bedeutet, der Ort dieses Geschehenlassens ist erstmal das Gebet. Das ist der Ort, wo ich das Leben, wie es ist, wie es für mich ist, wie ich es empfinde, erstmal überhaupt an mich heranlasse und merke, was ich da empfinde. Trauer mit den ganz vielen Aspekten, die Trauer hat. Dass ich die geschehen lasse und die anfange zu durchleben, das ist das Geschehenlassen. Und indem ich das tue, klärt sich langsam auch, was zu tun ist, was auf der Handlungsebene zu tun ist. Aber weil, wenn ich das nicht an mich heranlasse und nicht durchlebe, dann unterliegt mein Handeln meistens dem, was ich in meinem Buch das Gesetz der Koppelung nenne. Nämlich, dass etwas, was uns gefällt, das wollen wir haben, weil wir immer oder fast immer Mangel haben, kaum sind wir befriedigt und müde und wachen wieder auf, schon fangen wir an, nach links und rechts zu gucken, was wir jetzt als nächstes irgendwie erstreben könnten, damit wir zufrieden sind. Und das, was uns missfällt in irgendeiner, oder was wir negativ bewerten, das ist sofort damit verbunden, das wollen wir vermeiden oder, oder abwehren oder loskriegen oder weg damit. Das bestimmt über weite Strecken unser spontanes Handeln. Und dieses Geschehen lassen, was geschieht, durchbricht dieses Gesetz. Da geht es darum, was geschieht, in meinem Bewusstsein geschehen zu lassen, an mich heranzulassen, mich dem auszusetzen. Das wird mich verändern und ich sehe klarer, was die Situation ist und was in dieser Situation zu tun ist. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Die eine ist, wie kann man denn das? Ihr macht es gerade. Also wenn ich mich an heute Morgen erinnere, war das so lustig mit dem Meditieren im Moment nicht gerade. Aber ihr sitzt da, ihr macht es. Ihr macht es. Da stützt die Gemeinschaft, da hilft die Disziplin, da hilft das Vertrauen, dass das vielleicht doch einen Sinn hat, obwohl ich den jetzt gerade nicht spüre. Da hilft dem einen oder anderen das Vorbild Jesu. Da hilft, dass Gott uns zieht. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Der verlorene Sohn, ja kaum fängt er an Umkehr zu denken. Da sieht ihn der Vater schon von Weitem kommen und eilt ihm entgegen. Also wenn wir das tun, da gibt es eine Kraft, die uns da auch hält. Vielleicht hat die auch was mit der Liebe zur Wahrheit zu tun oder dem Gefühl manchmal jetzt nicht einknicken zu sollen, ja, sondern standhalten zu sollen, um irgendwie um seiner selbst willen erstmal. Also nicht einfach so schnell die Augen zuzumachen vor dem, was halt nicht schön ist, sondern sich dem irgendwie stellen zu müssen. Und die zweite Frage ist, und wenn man das tut, was passiert dann? Mehreres. Das eine ist, wie an jeder Grenze, da wo es nicht so weitergeht, wie man es gerne hätte, da werden die Motive, die so ein bisschen unter der Oberfläche liegen, die werden einem bewusst. Einfach, weil es halt nicht so, das geht jetzt nicht. Und dann wird zugänglich, was einem da eigentlich bewegt hat, den Weg einzuschlagen, der jetzt verlegt ist. Ja, und dann erkennt man etwas von sich, also von seinen eigenen Vorstellungen von sich oder vom Leben oder der Welt. Die stimmen halt nicht. Sieht man ja jetzt gerade an der Grenze. Es stimmt halt nicht. Da hat man was gewollt, was geht halt nicht. Die Wirklichkeit ist anders. Und wenn man dann bereit ist, seine eigenen Vorstellungen loszulassen, die ja für einen wichtig sind. Also die sind ja ein Teil der eigenen Identität. Ja, man ist ja den Weg gegangen, weil man gemeint hat, ah ja, das muss ich jetzt haben oder das ist jetzt irgendwie wichtig für mich, das muss ich erreichen. Und wenn man das loslässt, was für einen so fast mehr oder weniger lebenswichtig ausgesehen hat, dann erfährt man eine große Befreiung. In aller Nüchternheit. Die Befreiung, dass man leben kann, auch ohne das. Ohne dass diese Vorstellungen, die ich mir gemacht habe, durchgesetzt werden können. Und dann erfährt man darin, dass man aus einer ganz anderen Quelle lebt. Dass das Leben sozusagen etwas ist, was mir zuströmt und nicht etwas, was ich machen und behaupten und irgendwie herstellen muss, sondern das mir ja, letztlich von Gott zuströmt. Und da eröffnet sich so eine Verbindung zur eigenen Tiefe. Da kriegt man so eine, da teilt sich einem ein Wissen mit, dass man letztlich in Gott gründet. Und wenn man das tut, viel näher an dem Menschen ist, der ich in Wirklichkeit bin. Das ist Auferstehung mitten im Leben. Das öfter erlebt, dann glaube ich, wächst auch die Hoffnung, dass es sich mit dem leiblichen Tod genauso verhält. Dass dann, wenn man den an sich heranlässt und geschehen lässt, da sind dann die Mittel dagegen vorzugehen, mal irgendwann erschöpft, wenn man dazu Ja sagt, dass dann dieser Tod nicht Zerstörung ist, sondern Auferstehung. So wie Jesus das vorlebt, dass auch unser Tod die Stunde ist, zum Vater hinüberzugehen, der neue Bund in seinem Blut. Ja, das sehe ich so als die Elemente dieses Mahls an. Die Liebe Jesu, zu uns, so wie wir sind. Die Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende, sondern Verwandlung ist. Und der Weg, der darin besteht, das Leben an sich heranzulassen und was die Wirklichkeit in einem auslöst, zu durchleben, sodass die einen verändert und einem klar macht, was zu tun ist.